Multi-Asset-Management-Konzepte stehen einmal mehr im Fokus, besonders vor dem Hintergrund des Niedrigzinsumfeldes. Gerade vorsichtige Anleger schätzen sie als einen wichtigen Baustein zur Strukturierung ihres Portfolios. Allerdings wird die Herausforderung immer größer, eine positive Rendite nach Inflation zu erzielen. Ein großer Teil der Bondmärkte weist eine mickrige oder gar Negativrendite auf. Die Inflation scheint zurück, die Volatilität an den Aktienmärkten nimmt nach der jahrelangen Hosse zu und auch stärkere Korrekturen können jederzeit an der Tagesordnung sein. Wie geht also ein Portfoliomanager bei seiner täglichen Arbeit mit diesen Herausforderungen um? Wie strukturiert er das Portfolio, um es in allen Phasen wetterfest zu bekommen? Um diese spannenden Fragen geht es heute bei FOM Focus. Willkommen dazu. Thomas Romek von Arsenacon Asset Management wird uns nun Einblicke in seine tägliche Arbeit gewähren. Herr Romek ist Head des Multi-Asset Portfolio Management von Arsenacon und managt seit vielen Jahren den mehrfach ausgezeichneten Arsenacon 1 Multi-Asset Conservative mit sehr großem Erfolg. Willkommen, Herr Romek, hier im Studio in München.
Ja, vielen Dank.
Das Interview führt Rüdiger Selzle, der seit über 25 Jahren in den Märkten unterwegs ist. Rüdiger, herzlich willkommen hier im Studio in München.
Hallo Michael.
Hiermit darf ich an Sie beide übergeben. Ich freue mich auf einen interessanten und spannenden Austausch. Bitte sehr.
Ja, Michael, vielen Dank. Ja, Thomas, freut mich, dich an dieser Stelle begrüßen zu dürfen. Wir kennen uns ja schon über viele, viele Jahre hinweg, gestartet im Jahr 99, soweit ich mich recht zurück entsinne. Du hast mehrere Stationen hinter dir. Es waren viele große Gesellschaften und zuletzt der Schritt vor 6 Jahren, 5 Jahren zu Arsenacon, zu einer relativ zu diesen großen, kleineren Gesellschaft. Was war denn der Grund für diesen Wechsel?
Also es war einfach der Grund, in der Mitte des Arbeitslebens, so Mitte 40, einfach nochmal die Chance, in einem anderen Setup sich zu beweisen. Wie du es ja gesagt hast, vorher Allianz Global Investors, Cominvest, wer die Gesellschaft noch kennt. Danach Union Investment, zwei der großen Gesellschaften. Aber ich glaube, da hatte man immer einen fokussierten Blick auf die Märkte. Und das einfach nochmal mitzubringen, sich nochmal zu beweisen in einer vielleicht flexibleren Struktur, in einer schlankeren Struktur, wo man vielleicht mehr auf die einzelnen kleinen Dinge achten muss, aber sich da einfach nochmal zu beweisen und in einem anderen Setup sich zu bewegen, was sicherlich unternehmerisch ist, also was mich da gereizt hat. Und außerdem kannte ich die zwei Gründer von Arsenacon, von dem her war da auch schon eine gewisse Beziehung da.
Gleichzeitig bist du natürlich immer deinem Ansatz treu geblieben, immer Multi-Asset-Management, damals noch Dachfonds-Management, klassisches, hat sich ja deutlich auch weiterentwickelt. Du setzt die Strategie aber nicht alleine um, sondern ihr habt ja ein Team in Frankfurt, in der Niederlassung von Arsenacon. Wer ist da denn noch unterstützend mit bei oder wer ist Co-Manager des Fonds?
Wir sind insgesamt 4 Leute. Neben mir ist das der Thomas Hante, der Jakob Reitmann und der René Reishauer, wo jeder so seinen Spezialbereich hat. Einerseits Derivate, wo wir auch die Flexibilität des Fonds herbekommen. Dann der Bereich Renten, Credits, was ja ein sehr, sehr interessanter oder schwieriger Bereich aktuell ist. Dann nochmal der Bereich Aktien und auch Absolute Return Strategien. Das sind so die 4 Bereiche, die wir einsetzen. Und das ist auf die 4 Leute aufgeteilt. Teilweise sitzen die Leute auch in München, wo ja der größere Standort von Arsenacon ist. Aber am Ende der Nukleus war eben in München, als Thomas Hante und ich eben von Union Investment zu Arsenacon gewechselt sind.
Das heißt, ein sehr erfahrenes, professionelles Team, das im Endeffekt erfolgreiche Investmentansätze fortgeführt hat, jetzt im Rahmen jetzt von Arsenacon. Welchen konkreten Investmentansatz setzt ihr denn in dem Fonds aktuell um?
Also wir setzen auf mehrere Dinge, aber man kann es eigentlich alles subsumieren unter höchste Flexibilität. Unser Investmentansatz teilt sich so in 2 Säulen. Das erste ist, wir nutzen erstmal global Investmentthemen, also begrenzen uns nicht auf Europa, Euroland oder auf Deutschland, also möglichst kein Homebias. Das kann man sich in der aktuellen Nullzinssituation nicht leisten. Das heißt, global suchen wir nach teilweise nischigen Themen an den Kapitalmärkten und haben dann eben, wie man so schön sagt, bottom-up einzelne Themen in unserem Portfolio. Und dann gibt es die zweite Säule, wo wir das Gesamtportfolio nochmal anschauen. Wie ist die Aktienquote? Wie ist unsere Währungsausrichtung? Welche Duration im Portfolio? Und da kommt das Top-Down-Management hinzu, also die sogenannte Asset Allocation. Manche sagen Risikomanagement oder Chancenmanagement. Das sind so die zwei Bestandteile des Fonds, die ihn treiben, aber immer unter der höchsten Flexibilität und Liquidität, dass wir eben jederzeit reagieren können. Und das hat man ja gerade auch in der Corona-Krise auch gebraucht.
Habt ihr denn diesen Investmentprozess in den letzten 5 Jahren auch weiterentwickelt oder war er schon zum damaligen Zeitpunkt sehr erfolgreich zu sagen, okay, wir sind eigentlich vom Setup her perfekt, wenn man das sagen kann? Oder gibt es hier auch entsprechende Entwicklungstendenzen?
Ja, wir haben uns, sage ich mal, immer weiterentwickelt, startend eben vor 20 Jahren mit den ersten Dachfondskonzepten, wo dann die Asset Allocation mit dazu kam, wo wir aber das Ganze über die Zeit hinweg flexibilisiert haben. Wir sind jetzt kein auf einzelne Instrumente fokussiertes Produkt oder Fonds, sondern wir setzen verschiedenste Investmentinstrumente ein. Ich glaube, das ist eine Besonderheit bei uns. Das sind verschiedenste Derivate, aber da keine Zaubersachen, sondern alles klare Strukturen. Wir setzen aktive Zielfondsmanager ein, wir nehmen ETFs. Wir sind teilweise, wenn es der Zins erlaubt, auch in Einzeltiteln, wo wir uns das zutrauen, das einzuschätzen, unterwegs. Also diese höchste Flexibilität haben wir weiterentwickelt. Und auf der anderen Seite der Strang Asset Allocation, wo, glaube ich, viele Gesellschaften sehr, sehr defensiv sind und eben nicht die Möglichkeiten eines Multi-Asset-Konzeptes nutzen. Da sind wir eben sehr aktiv und fahren dann eben auch das Risiko sehr oft nach oben oder nach unten und können damit sicherlich nicht jede Schwankung vermeiden. Aber damit hatten wir durchaus ein glückliches Händchen. Jetzt nicht nur die letzten 5,5 Jahre bei Asenagon, sondern eben auch, wenn man den Gesamt-Track-Record zurück betrachtet. Aber die Entwicklung geht immer weiter. Wer stehen bleibt, fällt zurück.
Darauf kommen wir später nochmal. Auch jetzt die schwierigen Zeiten, die Drawdowns, habt ihr ja sehr gut entsprechend auch verkraftet, in Anführungszeichen die schwierigen Marktphasen. Zunächst nochmal die Frage, der Fonds trägt ja den Namen konservativ in sich. Mhm. Ist er jetzt eigentlich nur für konservative Anleger geeignet oder welche Ziele verfolgt ihr mit dem Produkt?
Definitiv nicht. Also erstens mal ist es ein Risikoprofil, was sich in der Volatilität zwischen 3 und 6% abspielt. Wenn man das vergleicht mit dem Aktienmarkt, der eine Volatilität von 15 bis 20% so hat, haben wir ungefähr ein Drittel bis ein Viertel der Volatilität. Das kann man entweder einsetzen für das entsprechende Risikoprofil eines Anlegers. Das ist dann halt der konservative Anleger mit vielleicht einer durchschnittlichen Aktienquote von 30%. Die haben wir auch ungefähr im Fonds. Oder wir sehen das ganz klar auch als Beimischung für aggressivere Portfolien, also wo jemand eher auf den Aktienmarkt fokussiert ist, dort vielleicht Themeninvestments macht, regionale Investments. Aber in jedem Depot oder Portfolio gibt es auch eine Cashquote oder einen defensiveren Part. Und ich denke, da haben wir gezeigt, dass wir hier einen zusätzlichen Nutzen stiften können mit dem Multi-Asset Conservative. Nicht nur für den konservativen Anleger, der vielleicht aus den Rentenmärkten rausgedrückt wird in der aktuellen Situation, sondern auch für den etwas progressiveren oder aggressiveren Anleger oder Depotstruktur, wo wir vielleicht dann eher der Stabilitätsanker sind.
Jetzt gibt es ja mehrere Produkte, es gibt mehrere Multi-Asset-Fonds, es gibt auch konservative Multi-Asset-Fonds, seid nicht die einzigen. Was hebt euch denn vom Wettbewerb ab? Was ist euer USP?
Also man kann sich nicht vollständig vom Wettbewerb absetzen, aber ich denke, es gibt verschiedene Bereiche, wo wir zu den eher wenigen gehören. Ich denke, wir nehmen die Asset Allocation sehr ernst. Wir nutzen die Bandbreiten, die das Produkt, die das Risikoprofil gibt. Nehmen wir mal unsere Aktienquote, die dürfte langfristig so um die 30% sein. Jetzt in den letzten 5 Jahren war die technisch gesehen bei 8%. Teilweise kurzfristig über 50%, aber dann auch nur ganz kurzfristig. Wir haben eine maximale physische Aktienquote, also wo wir in Aktienfonds investiert sind. Die liegt bei 40%. Was darüber hinausgeht, sind wir nur kurzfristig unterwegs. Wir haben dort keine Begrenzung, aber wir schauen sehr stark auf die Produktwahrheit, Produktklarheit, dass wir in unserer Wohler-Bandbreite bleiben, dass wir in unserer Risikoklasse letztendlich bleiben. Wenn man das alles durchrechnet mit Optionsstrategien, hatten wir tatsächlich kurzfristig mal eine 65er Aktienquote. Allerdings war das durch eine sehr bestimmte Optionsposition, die sehr gut für uns gelaufen ist, glücklicherweise bestimmt. Aber in der Regel sind wir in dem Bereich um die 30% plus minus 10-15% unterwegs. Also das ist ein weiterer Bestandteil. Wir sind sehr stark bei der Asset Allocation. Wir sind sehr flexibel bezüglich der Investmentinstrumente. Wenn wir ein Investmentthema haben oder interessant finden, das steht im Vordergrund, dann schauen wir, mit welchem Instrument können wir das flexibel umsetzen. Vielleicht ist es mal ein Tick teurer als ein anderes Instrument, aber bei uns kommt es eben auf die Dimensionen an, Liquidität, Rendite, Renditeerwartung und vor allem Flexibilität, da stechen wir noch hervor. Und ich würde sagen, als letztes, der Multi-Asset Conservative ist wie gesagt ein konservatives Multi-Asset-Produkt. Da stellen wir sicher, dass wir eben steuerlich gesehen ein gemischter Fonds sind. Das heißt, für den deutschen Privatanleger sind nur 85% der Erträge steuerpflichtig nach aktuellen Rahmenbedingungen. Das ist, glaube ich, auch ein Merkmal, was sicherlich nicht alle in dieser Klasse haben.
Die Steuerung der Anlageklassen, also wenn man auf die klassischen Anführungszeichen geht, auf Aktien, auf Bonds, auf Cash, wie sind die historischen Bandbreiten im Fonds?
Die historischen Bandbreiten, Aktien waren wir unter 10, technisch gesehen waren wir über 50. In der Duration sind wir so im Schnitt bei einem Jahr. Da sieht man auch, dass wir wenig von der Zinsrallye zumindest in den vergangenen Jahren profitiert haben. Deswegen glauben wir, dass wir auch gut trainiert sind für die Zukunft. Da war unsere Bandbreite 0,2 Jahre bis 3 Jahre. Den höchsten Wert hatten wir gerade letztes Jahr in der Corona-Krise. Da hatten wir die Duration genutzt. Nicht in Europa, aber in den USA, weil da war noch was zu holen. Im Bereich Rohstoffe, den wir auch nutzen, mehr als Beimischung, kann das bis zu 10% gehen. Da waren wir in der Vergangenheit bei 8%. Und den Bereich, den wir noch sehen, Total Return Strategien oder Absolute Return Strategien oder Liquid Alternatives, die hatten wir früher bis zu 40% im Portfolio, auch so ein bisschen als Rentenersatz. Aber da haben doch einige Bereiche sehr stark enttäuscht und der ist aktuell so bei 15-18%. Und da glauben wir auch, dass der erstmal so in dem Bereich bleiben wird. Das sind also so die Bandbreiten, die Investitionssäulen, die wir letztendlich haben.
Liquid Alternatives, geht er in Drittprodukte auch mit rein? Ihr wählt geeignete Fonds aus? Das wäre auch meine Frage gewesen. Die Erfolgsquote, häufig ist es ja so ein Nullsummenspiel. Es gibt welche, die deutlich outperformen, die exakt die Charakteristik widerspiegeln, die man sich wünscht. Wird von vielen dann konterkariert, die eher das Gegenteil machen. Ist es dann die Konsequenz, diese Quote nicht mehr so hoch zu fahren? Du sagst ja, ihr wart Maximum bei 40%. Kann das denn wieder passieren? Oder sagt er aus den Erfahrungen heraus, nee, die wird eher gering gehalten zugunsten eher passiver Instrumente?
Ich würde es gar nicht gegen Passive sehen, sondern die aktuelle Situation ist so, wie sie ist. Da waren auch die nicht ganz so glücklichen Erfahrungen in dem ein oder anderen Investment, aber nicht in der Breite. Und ich denke, in dem Feld Liquid Alternatives, da gibt es ja alles und nichts. Da gibt es ja Strukturen oder Strategien, die letztendlich sehr marktbeta-lastig sind oder auch Strategien, die beispielsweise in Stressphasen auch einen gewissen Schutz bieten. Ich denke, da haben sich die Gewichte letztendlich verteilt. Ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass das in der Zukunft höher gehen wird. Aber ich denke, in der Kategorie, wie du es gesagt hast, war die Selektion relativ schwierig, ist sie jetzt immer noch. Aber die Erfahrung, die wir dort aufgebaut haben über die letzten 10 Jahre, wollten wir jetzt auch nicht komplett beiseite schieben. Und der Bereich hat insgesamt einen Wert fürs Portfolio gebracht. Wir müssen dort nicht investieren. Wir haben die volle Flexibilität. Der Asenagon Multi-Asset Conservative hat keine Benchmark. Und wenn das nicht die geeigneten Investments dort gibt, dann wird auch die Investitionsquote bei 0% sein.
Aber Liquid Alternatives, es bleibt ein fester Bestandteil im Portfolio. Zu thematischen Investments, ihr setzt ja auch diese aktiv ein, ähnlich auch wie jetzt Anlagestile, Growth und Value, ist eher auch situationsbezogen und weniger als Grundprinzip. Ihr seid mehr Growth- oder mehr Value-lastig. Gibt es da Tilt in die eine oder andere Richtung oder ist es wirklich abhängig von der Marktphase?
Also das ist natürlich eine wichtige Ausprägung in der Aktienmarktentwicklung. Gerade haben wir die große Diskussion Growth oder Value. Ich denke, das haben wir auch gut erfassen können im Portfolio. Es gab Zeiten, da hatten wir einen starken Growth Bias. Gar nicht so sehr letztes Jahr, wo die Nasdaq so gut gelaufen ist. Da war eigentlich eher unsere gute Performance durch andere Sachen bedingt. Da hatten wir vielleicht zu früh auch schon den Blick auf Value letztendlich gesetzt. Aktuell, wenn wir das Portfolio anschauen bezüglich Growth und Value, sind wir wahrscheinlich mit einem leichten Value-Tilt unterwegs, eher bei den Large Caps. Mhm. Bei den Small Mid Caps im Aktienbereich eher mit einem Growth-Ansatz unterwegs. Also man kann es nicht bei uns so wirklich auseinander differenzieren. Das hängt von den einzelnen Investment-Themen ab, wo letztendlich die Quoten daraus letztendlich sich kumulieren. Und bei der Asset Allocation, wo wir dann am Ende des Tages, sage ich mal, die Gesamtquoten betrachten, da betrachten wir natürlich auch, woher es kommt. Aber da setzen wir dann eben auch passive Instrumente ein, um eventuell das Gesamtrisiko nach oben oder nach unten zu fahren im Portfolio.
Wie stark geht der jetzt in Einzelsegmente? Nehmen wir als Beispiel im letzten Jahr New Energies, die ja extrem gelaufen sind, in diesem Jahr eher so in die andere Richtung sehr stark negativ laufen. Wartet er investiert? Würdet ihr das tun? Und wann geht der rein und raus? Also ist es dann momentumbezogen oder was sind die Trigger dafür?
Also grundsätzlich ist Momentum ein Thema, was bei uns wichtig ist. Aber erst in zweiter Linie, das erste ist erstmal das Investmentthema. Und bei dem Thema New Energy haben wir uns eher schwer getan. Das heißt, wir waren letztes Jahr nicht dabei. Wir konnten viele, sag ich mal, Geschäftsmodelle nicht nachvollziehen, ob die langfristig wirklich haltbar sind, ob das Elektroautos sind, beziehungsweise Wasserstoffkonzepte. Ich denke, da gab es viel Fantasie. Da haben wir uns eher, sage ich mal, konservativ zurückgehalten. Das hat jetzt nichts mit dem Konzept zu tun, sondern da haben wir eher den Investor in uns walten lassen und dann lieber die anderen in diese Konzepte letztendlich gehen lassen. Wo wir eher uns wohler fühlen, wenn Konzepte noch nicht entdeckt sind vom Markt. Und wenn wir bei dem Beispiel Energy sind, haben wir uns eher Gedanken gemacht über ein Investmentthema. Wo kommen denn die Rohstoffe her für die Elektrifizierung, für die Solaranlagen, für die Windkraftwerke? Und da sind wir eben auf das Thema Spezialmetalle oder Rohstoffe für die Energiewende gekommen. Und das ist dann ein Thema bei uns im Fonds geworden, aber jetzt nicht unbedingt die gehypten Themen, die dann eben in der FAZ oder im Handelsblatt auf der ersten Seite waren. Wir schauen eher auf die sechste Seite.
Wann habt ihr dann dieses Thema aufgenommen mit den Rohstoffen?
Mit den Rohstoffen haben wir das letztes Jahr aufgenommen. Das war im Herbst. Vom Timing her haben wir das ganz gut mitgenommen. Das ist natürlich auch immer risikobewusst. So ein Investment ist sehr speziell, sehr volatil. Und das bedeutet in unserem Konzept so ein Investment von 1 bis 1,5%. Da werden sich viele sagen, ja, ist relativ wenig, aber darauf setzen wir. Wir wollen eben mehrere interessante Themen drinnen haben. Nicht alle gehen auf, das wissen wir auch. Und das ist eben unsere Arbeit, unser Job. Themen, die laufen, möglichst ein bisschen aufzubauen, die mitgehen zu lassen. Themen, wo wir uns geirrt haben. Und Irrtum ist immer die Quelle von neuen Ideen, die möglichst schnell wieder aus dem Portfolio herauszunehmen. Das ist letztendlich das Prinzip bezüglich der Investmentthemen.
Dann haben wir noch ein sehr, sehr wichtiges Thema in diesen Zeiten, das Thema der Nachhaltigkeit. Wie verträgt sich jetzt euer sehr, sehr flexibler Ansatz mit der Nachhaltigkeit? Gerade wenn ich jetzt mal die Rohstoffe nehme, ist ja nicht gerade so vordergründlich vereinbar mit Nachhaltigkeit. Wie geht ihr damit um?
Gar nicht so schlecht. Also wir hatten bei den ganzen Entwicklungen, die wir jetzt in den letzten 1-2 Jahren hatten, bei sehr vielen Investmentthemen oder Strategien, die wir eingesetzt haben in unserem Fonds, da haben wir dann erkannt, teilweise vor dem Fondsmanager, Mensch, bei dieser Strategie könntet ihr ja als Fondsgesellschaft auch ein ESG oben drauf stempeln. Viele haben darauf verzichtet. Das heißt, wir waren schon in der Grund-DNA. ESG sollte ja eigentlich ein Teil des natürlichen Investmentprozesses sein. Natürlich ist Ressourcenschonung auch eine Kostenfrage und die sollte letztendlich enthalten sein. Aber bei uns spielt jetzt ESG in der Weise eine Rolle, dass sie uns erstmal nicht begrenzen soll, sondern im Investmentprozess schauen wir nach interessanten Themen. Bei der Umsetzung schauen wir dann, dass wir da das Thema ESG eben sehr stark beachten und dann implementieren über das jeweilige Instrument. Und da spielt natürlich ESG eine Rolle. Und das hat uns auch dazu gebracht, dass unser Fonds, obwohl wir es nicht im Namen haben, ein sogenannter Artikel 8 Fonds ist nach der Europäischen Offenlegungsverordnung. Das heißt, wir sind auch für nachhaltige Investoren ein gutes Investment.
Noch eine Frage zu den Drawdowns. Die war extrem herausfordernd das letzte Jahr, das erste Quartal. Viele Asset Manager wurden aus dem Markt zum falschen Zeitpunkt rausgeworfen und kamen nicht mehr rein. Ich habe die Drawdowns im letzten Jahr extrem beschränkt, kam aber dann auch ganz gut wieder in den Markt rein. Wie habt ihr das umgesetzt oder geschafft?
Ja, das ist unser Teil der Asset Allocation, also der Gesamtbetrachtung des Portfolios. Im Portfolio Management, wir hatten es vorhin angesprochen, am Ende entscheidet das Team oder der Einzelne. Am Ende, wenn wir uns nicht entscheiden können, wobei es da gar nicht um Mehrheitsentscheidungen geht, sondern um gute Entscheidungen, muss am Ende einer die Entscheidung treffen. Aber gerade in der Asset Allocation haben wir ein gutes, systematisches Indikatorensystem, was uns in der ein oder anderen Marktphase dann eben auch gewisse Signale aus dem Markt gibt. Und wenn man die verknüpft mit den fundamentalen Informationen, die wir hatten, gerade letztes Jahr, man hat von einer Krise oder von dem Virus gehört in China, in Asien. Man hatte aber auch in der Erfahrung, dass es in den asiatischen Märkten schon öfters Viren gab. Wir haben aber zur Kenntnis genommen, dass dort die Märkte auch entsprechend reagiert haben, waren entsprechend alert. Und wir haben unser Indikatorenset daraufhin nochmal angeschaut. Das hat uns gesagt, der Markt ist ganz gut bezahlt. Es ist nicht so schlimm, beziehungsweise die Opportunitätskosten, wenn wir unser Risiko reduzieren, dürften begrenzt sein, weil eben schon eine gewisse positive Stimmung am Aktienmarkt global herrschte. So, das hat uns dann geholfen, erstmal in einem ersten Schritt das Risiko zurückzunehmen. Dann kam ja auch die Krise, sage ich mal, näher, hat ja in Bayern auch angefangen. Und dann haben die Märkte auch reagiert. Und das war der zweite Schritt, dann nochmal hart ins Portfolio einzugreifen. Deswegen wichtig unsere Flexibilität. Da haben wir die Aktienquote bis auf 12% runtergezogen. Wir haben aber auch andere Investments runtergezogen, zum Beispiel im Credit- oder im Spread-Bereich, der natürlich da auch heftig betroffen war. Wir haben also überall die Schotten weitgehend dicht gemacht, nicht hundertprozentig, und waren dann erstmal draußen. Das ist aber die schlimmste Situation eines Multi-Asset-Managers, weil er weiß, irgendwann werden sich die Märkte erholen, die Politik wird reagieren. Und auch da hat uns unser Indikatorensystem auf der einen Seite geholfen. Am 23. März letzten Jahres kam die Fed mit der Meldung Unlimited QE. Wir werden den Markt auf jeden Fall stützen bis zum Maximalen, was geht. Und dazu hatten wir in unserem Indikatorenset die Signale, der Markt ist überverkauft.
Das waren die beiden Triggers dann im
Endeffekt. Das waren die beiden Triggers und so sind wir wieder in den Markt gekommen. Und wir haben auch Stehvermögen gezeigt und das dann auch übers Jahr hinweg durchgezogen. Da sind wir ganz besonders stolz darauf, dass wir im zweiten Halbjahr letzten Jahres und auch in diesem Jahr sehr gut performt haben. Also es war nicht nur das Corona-V im Februar, März, April, Mai, sondern danach haben wir da konsequent auch weiter die Chancen genutzt.
Unsere Zeit ist begrenzt. Ich würde aber trotzdem noch gerne eine Frage stellen zu den Credits. Eine enorme Herausforderung. Fixed Income, wo geht ihr rein? Wenn ihr was macht, seid ihr nur in den Govies? Geht ihr in High Yield? Welche Segmente deckt ihr ab?
Also aktuell, wo wir nicht sind, ist bei europäischen Staatsanleihen, bei europäischen Investment Grades. Da gibt es einfach nichts zu verdienen, da hat man nur Risiko. Wir fahren dort eine Barbell-Struktur im Spread-Bereich. Da sind wir dann eher bei den minderen Qualitäten, also bei den High Yields, aber da auch in besonderen Strategien positioniert. Und auf der anderen Seite, sage ich mal, wo es eher defensiver wird, nehmen wir auch das Thema Asset-Backed Securities mit rein. Das ist eher ein institutionelles Thema, was wir aber nutzen können. Und so bauen wir uns dort einen Teil des Portfolios auf, der positive Erträge bringt und die Volatilität einigermaßen begrenzt. Aber auch da ist dann aktives Management letztendlich erforderlich, wenn wir an bestimmte Triggerpunkte kommen.
Die letzte Frage nochmal zum Ausblick. Wie seid ihr erstens positioniert? Seid ihr übergewichtet, untergewichtet? Wie schätzt ihr die Entwicklung bis Jahresende? Welche Performance schätzt ihr? Das ist die Preisfrage des Jahrhunderts.
Performance-Schätzung, ich glaube, die Fragen darf man gar nicht beantworten als Portfolio-Manager. Aber zur Positionierung, wir sind progressiv positioniert aktuell. Wir fahren aktuell eine Aktienquote um die 40%. Wir haben auch die Fremdwährung fast vollständig abgehedged und wir sind auch im Kreditbereich unterwegs. Wir rechnen mit moderaten Bewegungen am Markt. Also ich wäre zufrieden, wenn wir an den Aktienmärkten vielleicht noch 4-5% machen und wir einen ruhigen Verlauf haben. So wird es aber nicht kommen. Also wir denken, dass das wahrscheinlichste Szenario ist, das ist mit dem die wenigsten rechnen, nämlich dass es vielleicht ruhig bleibt und am Ende des Jahres wir an den Märkten einen Tick höher stehen als aktuell.
So, das heißt, das Inflationsgespinst ängstigt euch nicht so?
Nein, da sind wir, glaube ich, auch ganz gut vorbereitet. Wie gesagt, unsere Duration ist relativ niedrig. Wir haben schon einen Value-Teil in unserem Portfolio und sind dann auch reagibel, wenn die Märkte dann entsprechend drehen. Unser Prinzip ist immer, wenn die Märkte recht haben, dann müssen wir uns früher oder später dann drehen. Das ist unser Hauptprinzip und das vermindert, sage ich mal, die zu lange oder zu große Gefahr, zu lange auf der falschen Seite zu liegen.
Jetzt hätte ich noch sehr gerne noch länger diskutiert mit dir. Wir hätten noch viele Themen, auch viele Fragen, aber einfach die Zeit ist der begrenzende Faktor. In Summe kann ich sagen, well done für den Fonds. Macht weiter so. Drück euch die Daumen für alles. Thomas, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank, Rüdiger. Herr Fischer?
Ja, Herr Rummig, hallo.
Hören Sie mich jetzt?
Ja,
ich jawohl.
Jetzt, ja.
Es war so, entschuldigen Sie die technischen Probleme. Ich glaube, ich konnte die Frage hören. Die Frage war, glaube ich, wo sollte der Multi-Asset Conservative eingesetzt werden? Ja. Der Multi-Asset Conservative ist natürlich erstmal für ein konservatives Risikoprofil gedacht. Für den Anleger, der im Schnitt eine 30-prozentige Aktienquote auch von der Volatilität, von der Schwankungsbreite letztendlich vertragen kann. Das bedeutet eben eine Volatilität zwischen 3 und 6%, also ungefähr ein Viertel des Aktienmarktes. Nichtsdestotrotz sehen wir auch den Multi-Asset Conservative in aggressiveren Depots oder Portfolien als guten Bestandteil, als vielleicht dann eher ruhiger Pol im Portfolio, wo wir doch auch in den letzten 5 Jahren zeigen konnten, hier auch signifikante Performance letztendlich beizutragen und eben von der Volatilität eher dann für den etwas ruhigeren Teil in einem Portfolio stehen zu können.
Alles klar. Dann haben wir die zweite Frage. Die lautet: Worin liegen die Wettbewerbsvorteile oder anders gefragt, was differenziert sie zum klassischen Wettbewerber?
Also ich denke, das sind so 3 Punkte und es steht alles unter dem Thema Flexibilität. Erstens unser Versprechen, wir sehen das sehr sportlich, wir wollen Ihnen ein Produkt für dieses Risikoprofil, für diesen Volatilitätsbereich bieten, der überdurchschnittlich leistet. Das sehen wir wie bei den Olympischen Spielen. Bei der EM hat es jetzt nicht so geklappt, bei der deutschen Nationalmannschaft. Aber das ist unser langfristiges Ziel, Ihnen ein sehr gutes, wenn nicht sogar Spitzenprodukt letztendlich zu bieten. Da orientieren wir uns natürlich ein bisschen an der Konkurrenz, am Wettbewerb, aber wir haben erstmal keine Benchmark. Die zwei Säulen, auf denen letztendlich das Konzept steht, von dem wir profitieren, das sind die erste Säule, sind erstmal, wir nutzen das globale Investmentuniversum um interessante Investmentthemen letztendlich zu eruieren und in unser Portfolio zu bekommen. Das natürlich immer aus Sicht eines Euro-Investors, ganz wichtig. Und das Zweite, was man auch insbesondere in 2020 gesehen hat, wir nutzen die Flexibilität eines Multi-Asset-Konzepts tatsächlich auch aus. Also wir hatten in der Corona-Krise eine Aktienquote um die 12-13%, bis zu eben über 40%. Und da, denke ich, gehören wir auch zu den wenigen, nicht zu dem einzigen, aber zu den wenigen, die tatsächlich dann auch hier das Risikomanagement, die Asset Allocation aktiv wahrnehmen. Und ich glaube, wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass das auch dem Anleger was gebracht hat.
Danke, Herr Rummig. Sie haben gerade eben sportlich gesagt. Da schließt sich jetzt gleich eine sportliche Frage an. Welche Vermögensklassen lieferten historisch jetzt gesehen die wesentlichen Beiträge zur Performance Ihres Fonds?
Ja, also der Multi-Asset Conservative ist ja aufgelegt worden im November 2015. Unsere Hauptbeiträge waren aus dem Aktienbereich, waren aber auch aus dem Kreditbereich.
wo wir sehr viele Opportunitäten nutzen konnten. Eher wenig aus dem, ich sag mal, klassischen Zinsbereich, aus dem Staatsanleihenbereich. Da waren wir 2015 bereits schon skeptisch, dass die Zinsen noch weiter fallen können, sind dann noch weiter gefallen. Davon haben wir eher weniger profitiert. Nichtsdestotrotz, denke ich, haben wir zeigen können, dass wir auch ohne den Zinsmarkt, der ja jetzt ein zinsloses Risiko geworden ist, auch trotzdem die Performance erwirtschaften konnten. Und deswegen fühlen wir uns da auch ganz gut gerüstet für die Zukunft. Und was ich vorhin ja ansprach, wir haben keine Benchmark. Das heißt, wir sind nicht per se, beispielsweise aktuell, müssen wir nicht zum Teil im Rentenmarkt investiert sein, wo es eben negative Zinsen letztendlich gibt.
Gibt es denn auch Derivate, die Sie einsetzen, Herr Ohrmüll, zum Ausnutzung oder von Kurschancen oder zu Absicherungszwecken?
Ja, der Asenogon Multi-Asset ist ja ein Multi-Instrument-Fonds. Das heißt, wir bedienen uns immer aus unserer Sicht dem passendsten Instrument. Und da gehören natürlich die börsennotierten, ich unterstreiche da börsennotierte Derivate, gehören da logischerweise dazu, um diese Flexibilität auch im Portfolio zeigen und umsetzen zu können, nutzen wir natürlich Derivate, hauptsächlich Futures im Zinsbereich, im Aktienbereich, wie aktuell auch Optionen, um eben Risiken letztendlich auch zu begrenzen. Also Derivate sind ein oft genutzter Bestandteil unseres Portfolios und gehört eben zu unserem Multi-Instrument-Ansatz.
Gut, dann ist hier noch eine Frage. Das hatten Sie erklärt, Herr Womick, aber vielleicht sollten wir es mal ein bisschen vertiefen, wenn Sie das mal sagen können. Welche sind die Kriterien jetzt so bei der Auswahl der einzelnen Investment-Instrumente, also von Futures, Optionen oder ETS? Welche Kriterien, können Sie das noch mal kurz sagen, Sie für die wichtigsten sind?
Also für uns sind die wichtigsten Kriterien Kosten. Die sind beispielsweise bei Derivaten mit Sicherheit am niedrigsten, also wenn man da an laufende Kosten, an Transaktionskosten denkt. Das zweite ist natürlich die Liquidität, wo wir einen Teil des Portfolios sehr liquide halten. Deswegen konnten wir auch während der Corona-Krise im Februar letzten Jahres auch unser Portfolio massiv runterfahren bezüglich der Chancenausrichtung. Also Kosten, Liquidität, natürlich Rendite. Die Renditeerwartung spielt natürlich eine wesentliche Rolle. Die ist dann vielleicht stärker betont, wenn wir auch beispielsweise ETFs oder aktive Zielfonds einsetzen. Insbesondere wenn wir Nischen im Kapitalmarkt nutzen wollen, dann kommt man oftmals an aktiven Zielfonds nicht vorbei, weil da kaufen wir uns eben den Zugang, auch die Expertise und eben aus unserer Sicht dann ein besseres Renditepotenzial ein. Und als viertes, wie ich es vorhin, glaube ich, auch im Interview erwähnt habe oder erwähnt wurde, sind dann die ESG-Kriterien für uns wichtig, wenn wir ein interessantes Investmentthema haben, eine Investmentopportunität, achten wir eben sehr stark darauf, dann die ESG-Kriterien umzusetzen und da möglichst ein ESG-passendes Portfolio insgesamt zusammenzustellen.
Alles klar. So, dann die letzte Frage, die wir doch hier haben, ist ganz generell mal gesehen, für welche Zielgruppe, für welche Investorengruppen ist der Fonds aus Ihrer Sicht besonders geeignet?
Ja, also wenn wir da in das aktuelle Investorenbuch reinschauen, haben wir alles dabei, vom Privatkunden über Pensionskassen, über eine Stiftung und sogar ein DAX-Unternehmen ist bei uns investiert. Ich denke, unser Ansatz, unser Risiko-Rendite-Muster ist da eben schlagend und deswegen wollen wir da auch keine Gruppen ausschließen. Denn ich glaube, was wir zeigen konnten, dass wir eine gute Rendite mit einem verträglichen Risiko letztendlich erwirtschaften konnten. Und da muss man aus meiner Sicht nicht unterscheiden zwischen verschiedenen Investorengruppen. Wie gesagt, institutionelle und Privatkunden sind bereits bei uns investiert und sind uns auch treu.
Herzlichen Dank, lieber Herr Romig. Das war's für die Fragerunde. Danke Ihnen, dass Sie da waren, dass Sie die Fragen beantwortet haben, dass Sie da mitgemacht haben, das Interview gemacht haben. Danke, Herr Romig.
Ja, vielen Dank und den Zuhörern, Zuschauern auch vielen Dank für Ihre Zeit und ich hoffe, wir konnten Sie auf ein interessantes Investmentprodukt aufmerksam machen.
Ja, genau. Dann schließe ich mich gleich an den Dank an die Teilnehmer. Noch ein kleiner Hinweis, die redaktionellen Inhalte, die Q&A-Sessions, auch das Video finden Sie, ich habe es vorher schon mal gesagt, auf fundresearch.de im Partnerbereich von Asenagon. Fonds im Fokus, morgen geht es weiter. Da ist der Kollege von Neuberger Berman da, Private Equity Long-Term Investment. Das ist ein interessantes Thema, Private Equity Investments, von der Wall Street zur Main Street. Wenn Sie da noch nicht angemeldet sind, dann können Sie das gerne tun. Finden Sie auch auf Fund Research bei Fund Research TV. Da gibt es die Möglichkeit, sich da auch noch kurzfristig anzumelden. Danke nochmal an alle. Das war ein sehr schöner Vortrag. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ihnen hoffentlich auch. Einen schönen Tag noch und wenn Sie wollen, bis morgen. Tschüss.